Ich habe schon gesagt, es ist kein einfaches Thema. Ich habe mir das auch nicht unbedingt rausgesucht, aber ich denke, wenn Gott redet, dann muss man gehorsam sein, auch wenn es dann nicht immer so ganz hundertprozentig passt. Und ja, ich möchte nur vor Gott beten. Jesus, ich danke einfach für dein Wort. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass du unser Herzen weit machst und dass du unser Herzen berührst. Amen. Ja, das Thema ist Gottes Plan für deine Finanzen. Muss jetzt auf den Knopf drücken?
Laser.
Ah ja, jetzt genau. Ja. Und erstaunlicherweise, wenn man sich damit beschäftigt, sagt Gott einiges in seinem Wort darüber. Unter anderem sind es 18 Gleichnisse, wo Jesus über Finanzen redet. Und auch in Sprüche sind sehr viele kurze, prägnante, gute Aussagen zu unseren Finanzen. Und man kann bei dem Thema immer von beide Seiten vom Pferd fallen. Ich hoffe, ich darf heute nicht in der Fettnäpfle. Also das wird man gleich noch sehen. Aber es ist ein schwieriges Thema. Und bevor ich mich für Gott entschieden hatte, war das Thema Finanzen mein wichtigstes Thema. Geld verdienen, möglichst viel und möglichst schnell und je mehr, umso besser so. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich den Weg zu Gott nicht gefunden hätte, sicherlich nicht hier. Und ob ich dann glücklicher gewesen wäre, ist die andere Frage. Es gibt das Sprichwort, Geld regiert die Welt. Und Geld ist eine Macht auch, wenn man sehr viel Geld hat, hat viel Macht. Aber es gibt auf der anderen Seite auch sehr viel Armut. Und wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Aber trotzdem, weil wir in dieser Welt sind, ist es ein gewisses Spannungsfeld, auch für die Christen. Wie gehen wir jetzt mit unserem Geld um? Und welche Rolle spielt das Geld? Unsere Heimat ist im Himmel und nicht hier auf der Erde. Und im Himmel, da ist auf jeden Fall Überfluss da. Das sieht man in der Pflanzenwelt und da gibt es keinen Mangel. Und keiner will auch mehr zurück, der wo mal dort war. Also wir gehen da ein gutes Ding entgegen und es hilft uns auch vielleicht über manche Unannehmlichkeiten darüber hinwegzusehen und gehen. Aber wir verbringen einen Großteil unserer Zeit mit Geld. Geld verdienen zum Beispiel, wenn man normalerweise arbeiten geht, ist ja gut, wenn man arbeiten geht, ist schon mal ein Drittel unseres Lebens, sage ich mal, wenn nicht sogar die Hälfte. Und dann, wenn man noch die Zeit dazu nimmt, um nach Sonderangebote zu schauen und zu kaufen und verkaufen und so, nimmt Geld schon einen großen Teil unseres Lebens ein. Ist die Frage, wie viel und ob das noch gesund ist und ausgewogen. Und Geld ist eigentlich nicht unbedingt was Schlechtes, ist auch was Gutes. Wir brauchen Geld, um Nahrung zu kaufen, Essen, Trinken, unsere Miete zu bezahlen, Wohnung. Man kann Geld auch was Gutes tun, indem man Almosen zum Beispiel gibt. Und Jesus hat es auch schon gesagt, ihr werdet immer Arme um euch herum haben, aber wir können das ein Stück weit lindern. Ich habe mal nachgeschaut, jeden Tag verhungern 25.000 Menschen. Also wenn man sich mal dass sich das bewusst macht, das sind zweimal die Einwohner von Mohart jeden Tag, wo verhungern. Und davon sind ungefähr 15.000 Kinder, wo ihr Leben eigentlich noch vor sich haben. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt der Wille Gottes, diese Ungleichverteilung. Und wir können auch damit was tun oder ändern. Und wir können das Reich Gottes fördern, indem wir Missionare zum Beispiel unterstützen, Kerstin und Wellen, oder Patenschaft übernehmen für Kinder, wo es nicht so gut geht. Oder auch, wenn du, sagen wir mal, man kann Evangelisten unterstützen. Mit 80 Euro im Monat kann man Evangelist einen Monat in Äthiopien unterstützen. Zum Beispiel, ja. Oder man kann Israel unterstützen, indem man, da war neulich die Frage, JLM Books, wenn das bei Google mal eingibst, da kann man Produkte von Israel kaufen, die sind vielleicht etwas teurer wie normal, aber damit hat man Israel unterstützt und man kann damit auch Israels Volk Gottes segnen, für die das wollen. Oder auch Mütter in Notsituationen in Israel, da gibt es ja auch eine Patenschaften kann man übernehmen oder kann man Mütter, wo in Notlagen sind, wo dann sich Gedanken machen, ob sie abtreiben oder nicht, kann man dann unterstützen, dass sie das Leben austragen, dass sie nicht welchen finanziellen Notstand, sagen wir mal, abtreiben müssen. Und was ist ein Menschenleben wert? Ja. Und vieles mehr gibt's damit, was man Gutes tun kann. Aber ich denke, es ist immer gut zu wissen, was Jesus darüber sagt. Bei Jesus sind wir sicherlich nicht falsch. Jesus war Gottes Sohn, aber war auf der Erde. Also er kennt beide Seiten und weiß auch, mit Geld umzugehen. Zum Beispiel hat er, wo sie ihm dann eine Münze gezeigt haben, und dann hat er gefragt, welches Bild ist da drauf? Des Kaisers, gebt dem Kaisers, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. War eine gute Aussage, weil die wollen ihn ja immer wieder versuchen und verführen. Ich denke, das ist schon mal wichtig, dass wir unsere Steuern zahlen, auch wenn es manchmal wehtut, und dass wir da auch, denke ich, ehrlich sind. Oder hat er auch die Tempelsteuer bezahlt, und wo er dann den Goldtal oder was es war, aus dem Maul des Fisches herausgenommen hat und damit seine Tempelsteuer bezahlt hat und für seine Jünger. Und Jesus war ja ein bisschen unkonventionell. Er war am Opferkasten und hat geschaut, was die Leute da reinlegen. Das macht man doch nicht, oder? Ja, aber Jesus hat es gemacht. Also, und dann schaut er ganz genau und interessanterweise diese Witwe, diese arme Witwe, die nur ein paar Pfennig oder Sender eingelegt hat, weil Material nicht viel, aber sie hat alles gegeben. Jesus hat gesagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen, die wo, also an Summe mehr gegeben haben. Und Jesus dreht es um. Der schaut nicht nach dem, was wir geben, sondern der schaut nach dem, was wir behalten. Und so ist oft im Reich Gottes, wenn wir was geben und wir geben aus unserem Überfluss, ist das gut natürlich, wenn wir gute Dinge tun, aber Gott sieht uns Herz an, mit welcher Motivation wir machen. Und die Witwe, die hat nichts mehr viel gehabt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott diese Witwe versorgt hat und dass das Schloss des Himmels geöffnet hat. Oder auch vor seiner Kreuzigung, das ist eine Passionszeit, also bevor Jesus gekreuzigt worden ist, wo die Maria gekommen ist und hat mit dieser Alabasterfläschchen für 300 Denar ihn gesalbt, sein Begräbnis. Und 300 Denar, das war ja, also ein Denar schlug für ein Tageslohn, also ein Jahreslohn, also zwischen 50 und 100.000 Euro, je nachdem, was du verdienst, hat sie das gesalbt. Und hat die zu Recht gesagt, oh, was hätten wir alles Gutes tun können. Aber Jesus war es wert. Das, was Jesus getan hat, alles für uns gegeben. Da hat diese Maria hat auch alles getan. Da war es egal. Und wenn es mehrere Jahre gewesen wäre, sie hat das Beste gegeben, alles, was sie hatte, auch wenn es Material sehr viel war. Sie hat ein gutes Werk getan, hat Jesus gesagt. Und die Armen könnt ihr immer unterstützen, hat er gesagt. Aber Jesus war das wohlgefällig und Gott sei Dank hat die Maria das getan. Oder Jesus tut auch Menschen verändern, die wo Probleme haben mit Geld, so wie ich damals. Der Zachäus, der Oberzöllner, der hat ein massives Problem mit Geld gehabt. Sein ganzes Herz ist dran gehängt und hat den Leuten Geld aus der Tasche gezogen, unberechtigterweise, wie auch immer. Und hat Jesus gesagt, heute noch muss ich bei dir sein. Und der ist zu diesem Zachäus gegangen. Und der Zachäus hat gemerkt, hoppla, ich bin auf dem falschen Weg. Und die Liebe und die Gegenwart Gottes hat ihn sein Herz total verändert, dass er gesagt hat, die Hälfte meines Besitzes, war bestimmt nicht wenig, gebe ich den Armen, die Hälfte, schon mal 50% weg. Und wenn ich von jemand zu viel genommen habe, will ich ihm vierfach erstatten. Der hat gemerkt, geben ist seliger als nehmen. Und er hat wieder versucht, so gut es ging, das wieder gut zu machen. Also ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Kurz nachdem ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich ja Probleme auch gehabt, mehr oder weniger. Ich war da mein eigener Gefangener und ich habe damals, ja die Firma gibt es nicht mehr, EVS hat die geheißen, Stromversorgung, war ich tätig. Und bevor ich mich entschieden habe, habe ich meine Zähne richten lassen und die EVS hat dann einen Großteil davon bezahlt. Waren schon ein paar D-Mark, 1000 D-Mark damals noch. Und nachdem ich mich vor Gott entschieden habe, hat Gott zu mir gesagt, das war nicht richtig. Ich habe das getan, obwohl ich gewusst habe, dass ich kündigen werde. Und was habe ich gemacht? Ich war Gott gehorsam, habe gesagt, der Personalabteilung, da das Geld, wo ich mir überwiesen habe, muss ich wieder zurücküberweisen, das war nicht rechtens. Doch, 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 das war rechtens, du warst beschäftigt und so weiter, dann daran, da kannst du behalten. Nein, 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 ich habe das wieder überwiesen. Die hat die Welt nicht verstanden, dass ich die Tausende von D-Mark wieder zurücküberwiesen habe, aber Gott prüft unseren Gehorsam. Und Gott hat zu mir gesagt, überweise es wieder zurück. Habe ich gemacht und damit habe ich Frieden gefunden. Und der Frieden ist viel wichtiger wie die paar tausend D-Mark damals. War auf dem Geld auch, gell? Oder anderes Beispiel. Man muss ja immer vorsichtig sein mit dem, was man erzählt, aber ich habe das auf dem Herzen, das zu erzählen. Und zwar ein Bekannter in unserer Familie, der hat einen Bauernhof gehabt, ist mittlerweile gestorben und der hat einen Weg zu Gott gefunden. Und damals, wo er den Hof geerbt hat, hat noch zwei Schwestern gehabt, hat sein Vater gesagt, ja, teilt es so auf, das Erbe, ja. Hat er nicht gemacht. Hat alles behalten, weil er halt das Geld gebraucht hat oder wie auch immer. Und dann, kurz bevor er gestorben ist, hat Gott in sein Herz geklopft noch einmal und hat gesagt, bring das ins Reine. Und hat er gemacht. Er hat hohe Beträge, fünfstellige Beträge ausbezahlt und hat es wieder bereinigt. Und ich glaube, er bereut es nicht, weil er ist um uns herum die Wolke der Zeugen. Ich bin sicher, er ist im Himmel, wir werden im Himmel wiedersehen. Und Hut ab vor dem Mann, der wohl sein Geld hart verdient hat, aber er wollte es vor Gott wieder in Ordnung bringen. Und wenn Gott zu euch redet und sagt, mach irgendwas, tu's, nicht groß überlegen, wie hoch der Betrag ist. Ich glaube, machen ist da einfach besser, weil die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Okay. Und wir waren bei Jesus, ja. Jesus wurde verraten für 20 Silberlinge. Für Geld haben sie ihn dann, der Judas dann quasi verraten auch. Und Anfang von dem, wo er dann entschieden worden ist, dass sie ihn verhaften wollen, war ja, wo er dann Jerusalem einzog und wo er dann die Tische der Verkäufer umgestoßen hat und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich habe das zu einer Räuberhöhle gemacht. Ging es auch ums Geld, möglichst viel Geld verdienen. Und es war den anderen natürlich ein Dorn im Auge, weil Geld ist ihnen wichtig. Und hat die ganze Tische umgeworfen. Da ist Jesus richtig rabiat worden. Es gibt nicht viele Situationen, wo Jesus rabiat geworden ist. Aber das war, hat ihn bewegt und hat gesagt, in meinem Haus, da soll gebetet werden und nicht Geschäfte gemacht werden. Ja. Gut, aber das Geld bringt auch Gefahren mit sich. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Mann, der reichste Mann der Welt, Elon Musk. Und man sagt, 800 Milliarden Euro hat er. Also 800 Milliarden Euro, nicht Millionen, Milliarden, gell? Mit seinen 54 Jahren. Und Fakt ist, dass das Geld auf der Erde ungerecht verteilt ist. 10% der Weltbevölkerung besitzen 80% des Vermögens. Das stimmt was nicht, gell? Und das führt auch dazu, dass es halt viel Armut gibt und viele Superreiche, die wo gar nicht wissen mit dem Geld, ob der jetzt 800 Milliarden hat oder nur 700 Milliarden. Das ist voll egal, gell? Aber man kann mit so viel Geld viel Gutes tun. Und ich weiß nicht, ob er es macht oder nicht. Aber noch extremer. 1% der Weltbevölkerung besitzen fast 45% des Vermögens, gell? 1%, fast die Hälfte. Muss ich mal vorstellen. Die Reichen werden immer reicher, die Ärmer werden immer ärmer, die Schere geht immer weiter auseinander, gell? Und das ist ungerecht, gell? Und das schreit auch zu Gott. Und es gibt natürlich auch eine Schuldenfalle, wo man reintappen kann, wenn man sich übernimmt, wenn die Ausgaben größer sind wie die Einnahmen. Und die Versuchung ist da. Jetzt kannst du kaufen, später bezahlen, so, gell? Und du kaufst und verlierst den Überblick und das kann man noch kaufen, jenes kann man noch kaufen. Oder Urlaub auf Pump machen. Also ich würde es nie machen. Also, ja. Oder Altersarmut, selbst in Deutschland, wo einfach Menschen unverschuldet in Armut bekommen, weil die Mieten steigen und die Rente bleibt gleich, steigt nicht so wie die Mieten, gell? Oder auch selbst Kinderarmut in Deutschland gibt's, ja. Da muss man sagen, wenn die Kinder sogar nicht genug zum Essen haben oder sparen müssen, dann, ja. Oder anfangen tut's natürlich mit Erben, wenn's ins Erbe geht. Da beginnen oft dann die Streitereien. Lebt ihr noch in Frieden oder habt ihr schon geerbt oder wie das Sprichwort heißt, gell? Und wann hat man genug? Es gibt ja so, der wo hat, will immer noch mehr haben und noch mehr. Wann ist genug? Sind 800 Millionen genug? 100, noch mehr? Was von Billionen dann wahrscheinlich danach? Keine Ahnung. Entscheidend ist, was wir daraus machen, entscheidet unser Glück, nicht wie viel wir haben. Oft ist es sogar so, dass die, wo viel Geld haben, manchmal unglücklicher sind, wie die, wo wenig haben. Da gibt es so eine Kurve. Klar, natürlich Geld Ohne Geld geht's nicht, aber es gibt irgendwo so einen Höhepunkt und ab da werden die Leute wieder unzufriedener, weil sie nach ihrem Geld schauen müssen, dass es nicht weniger wird und so weiter dann da. Oder kann kaputt gehen und was weiß ich alles. Und ein sehr gutes Beispiel bei Jesus, wo man die Gefahr des Geldes sieht, war der reiche Jüngling. Der war sehr reich und er ist zu Jesus gekommen mit der richtigen Frage, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Weil Geld verschafft uns kein ewiges Leben. Und hat ihm das alles gesagt, was er machen soll und hat es nicht gemacht. Er ist traurig weggegangen. Da heißt dann, er war sehr reich. Er hat sehr viel gehabt und wollte nichts abgeben. Und wegen dem war ihm das Geld wichtiger wie ewiges Leben. Was für ein schlechter Tausch. Was für ein schlechter Tausch. Und mir ging es eigentlich auch fast so, ich glaube, dass viele Leute, ich hätte eine Vermutung, Hypothese, gell? Bitte nicht jetzt jedes Wort umdrehen, aber mir ging es auch so ein Stück weit damals, weil Geld für mich wichtig war. Wenn ich mich für Gott entscheide, kann ich keine krummen Geschäfte mehr machen. Ich dem entscheide mich nicht für Gott. Ja, das spielt so im Hintergrund, nicht bewusst, aber unbewusst weiter. Viele machen krumme Geschäfte und bei Gott darf ich das ja nicht machen. Und wegen dem will ich von Gott lieber nichts zu tun haben. Ganz schlechter Tausch, ganz schlechter Tausch. Okay, was sagt Gott jetzt zu Geld? Das ist die letzte Folie schon. Und zwar sagt Gott in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte, Fraß und Diebe das klauen. Nicht auf der Erde, sondern im Himmel sollen wir uns sammeln. Und es ist eine Versuchung, Schätze, Passionszeit, die Versuchung des Geldes, viel Geld zu haben und immer noch mehr zu haben. Aber wie gesagt, wann ist wo genug? Und man kann da auch ein bisschen fasten, dass man nicht das 10. Paar Schuhe kauft, wo man vielleicht eh nicht anzieht, sondern überlegt der Frage Gott, bei jedem ist anders, gell? Da gibt's kein Patentrezept, dass man vielleicht gerade für das 10. Paar Schuhe dann vielleicht jemand Armes unterstützt, Kind oder Patenschaft oder was auch immer dann. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo euer Schatz ist, euer Herz. Und Martin hat bei unseren Jungs es immer so gesagt, wenn du jetzt was Gutes für Gott tust, da wird deine Schatztruhe im Himmel, wo da im Himmel ist, da wird es immer mehr und immer mehr. Und unser Sammy, wo der noch klein war, der hat es voller Freude, die Bonbons verschenkt, wenn er Bonbon-Kit hat, der hat es hergegeben, voller Enthusiasmus, dass er zuletzt selber nichts mehr gehabt hat. Das Tüdle war leer und die Bonbons waren weg. Und da denke ich mal, da können wir von Kindern was lernen, gell. Da, die gab's auf der Freizeit, hat er Spaß und Freude dann gehabt. Nichts ist sicher, sagt die Bibel. Alles vergeht. In Bankenkrise geben, Inflation, Geldentwertung, Gold, kannst du aus der Bank klauen, wenn wir neulich da irgendwo gehört haben. Es kann auch sein, hat es auch schon gegeben in Deutschland, dass man das Gold abgeben muss, wenn man Immobilien hat, Zwangshypothek oder Enteignung. Also es gibt nichts Materielles, was sicher ist. Und unsere Sicherheit ist bei Gott und Gott versorgt uns. Und wenn wir nach Gottes Reich schauen, ist Gott groß genug, uns zu versorgen, auch gerade in Notlagen. Ist kein Zwang bei Gott. Gott tut uns nicht über unsere Möglichkeiten was fordern. Aber wir werden Gnade bekommen, Freude haben und spüren, dass Gott uns versorgt. In Vers 24b heißt es dann, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon, der ist da. Der Mammon, das ist ein Götze. Und dem dient sehr viele. Dem hätte ich auch gedient früher, habe ich früher gedient. Macht so viel fürs Geld. Oder weiter heißt es dann im Timotheus, 1. Timotheus, denn die Wurzel allen Übels ist das Geld oder Geldgier, ist die Wurzel allen Übels. Das ist richtige Gier, du kannst immer noch mehr machen. Was gibt's alles für Übel? Also wir haben mal was gelesen, wir haben nicht ganz sicher, ob es der häufigste Scheidungsgrund ist, aber zumindest der zweithäufigste Scheidungsgrund ist Geld. Warum das Paar hier auseinandergehen, wegen Geld. Ja. Oder in Stuttgart, und gibt es sicherlich andere Storys auch, wo einer für 100 Euro war es, glaube ich, einen Tankwart umgebracht hat, gell? Hat irgendwie überfallen und hat dann Menschenleben umgebracht, welche 100 Euro. Und die Liebe zu Geld, die versklavt. Und zerstört viele Beziehungen, letztendlich auch Glauben. Und Jesus sagt es auch sehr schön in dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wo er sagt dann, die, wo unter die Dornen sehen, die sind, das ist das, der Betrug des Reichtums, das ist ein Betrug. Weil halt die Sorgen der Zeit und das Reichtum, das Geld, erstickt die Saat und Glaube kann nicht kommen und am Ende werden wir dann einsam sein. Gott hat kein Problem mit Reichtum, ganz im Gegenteil. Also Gott möchte nicht, dass wir arm sind. Das sieht man zum Beispiel Abraham, der hat genug Schafe und was weiß ich was alles gehabt. Oder Salomo, wo es heißt, so war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Wahrheit. Aber am Ende hat er doch Gott verlassen, wegen Geld und Frauen. Und oder auch Hiob. Ihr kennt alle die Geschichte von Hiob hoffentlich. Und Gott hat ihm alles weggenommen, weil er Teufel ihn dann auf die Probe gestellt hat. Und Gott sagt, man soll immer aufs Ende vom Hiob schauen. Und am Ende hat Gott ihn doppelt so viel gesegnet. Er hat dann 14.000 Schafe gehabt, vorher 7.000, 3.000 Kamele, vorher 6.000 Kamele, vorher 3.000, 1.000 Gespanne Rinder und 1.000 Esel. Ich habe das mal überschlagen, wie viel das ist heute wert sind, diese 14.000 Schafe und so weiter. Bin auf 10 Millionen Euro gekommen. Wofür haben wir nicht verrechnet. Weil 14.000 Schafe ist schon eine Menge. Ich habe 6 Schafe. Ich bin nicht ganz so reich. Aber damals war das natürlich Wohlstand und Gott hat da kein Problem mit. Gott hat es ihm sogar gegeben. Solange unser Herz nicht an ihm hängt und wir dem Mammon nachlaufen und Gott an erster Stelle ist, hat da Gott null Probleme mit dem Gegenteil. Er will uns sogar mit segnen, dass wir andere Gutes tun können. Und Armut kommt vom Feind. Und Gott möchte, dass wir diese Armut bezwingen, wo es hier auf der Erde gibt. Damit ist Gott erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und es heißt am Timotheus dann noch, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Wir brauchen nicht unbedingt einen Porsche oder einen Ferrari oder sonst sowas. Ich denke, Gott versorgt uns gut. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist, das ist ja schon ein Satz, wer dient wem? Dienen wir dem Geld, Mammon, oder dient das Geld uns, dass wir Gutes tun können? Das ist die Frage. Wo stehen wir? Und sind wir Sklave des Geldes oder tun wir gute Dinge damit? Und in Lukas 12, sagt Jesus, Lukas 12, Vers 16 bis 21, das Gleichnis von dem reichen Toren. Das war ein Tor, ein Narr, der war nicht sehr clever. Er war total reich, hat einen Haufen Einnahmen gehabt und hat Überfluss gehabt. Und wo soll ich das Ganze jetzt hin tun? Seine Scheunen waren zu klein. Der hat Überfluss gehabt. Dann hat er gesagt, was mache ich jetzt? Er hat dem Mammon gedient. Ich reiße die Scheunen ab, baue größere und dann kann ich es meiner Seele gut gehen lassen. Und er sagt Gott, du Narr, heute noch wirst du, in dieser Nacht wird er sterben. Genau. Was hat er dann davon gehabt? Gar nichts. Er ging dem Geld nach und war in Hetze und Eile und hätte so viel Gutes mit seinem Überfluss tun können. Hat es aber nicht gemacht. Also das, denke ich, ist eine gute Lehre von uns, für uns. Er hat bei diesem Gleichnis 6-mal ich und 4-mal mein. Also er sieht nur sich, ich und nicht die andere. Und das ist der falsche Blick. Und so ist der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und in Sprüche 3, Vers 9 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit dem Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat. Es kommt eh alles von Gott. Bei dem reichen Tor, wer gibt ihm die Arbeitskraft, wer lässt die Sonne scheinen, dass die Dings aufgeht. Und wir können Gott ehren. Wir können Gott ehren, der wo Himmel und Erde gemacht hat mit unserem Besitz. Und Gott wird dann uns unsere Speicher füllen. Und In Malachia 3, Vers 10 setzt Gott noch eins drauf. Und er sagt, und prüft mich darin, spricht der Herr, der Herrscherin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne. Gott sagt es nur an einer Stelle, wir sollen Gott prüfen. Gott sagt sogar, wir können ihn prüfen. Ja, prüft doch. Zahlen kann man machen. Und er wird den Segen ausgießen im Überfluss. Und ja, das ist schon eine klare Aussage. Und er sagt dann weiter, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Und die Frucht des Erdbodens, der Nachbar bei uns, also ich mache Heu für Pferde, und er sagt, mein Nachbar, der ist auch Landwirt, Mensch, dein Gras, das ist ja hoch, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja über einen Meter hoch. Gell? Und ich mache auch nicht viel mehr wie die andere, aber das sieht man einfach, das ist ein Beispiel. Oder ich habe euch ja vorletztes Mal erzählt von meinem Unfall, wo ein Baum auf mich gefallen ist, wo ich im Krankenhaus war. Und der Durchgangsarzt, der hat zu mir gesagt, ein Sechser im Lotto zu haben, ist nicht schlecht. Ist einfacher, wie das bei mir so wird, wieder wie es ist, dass ich wieder alles machen kann. Ein Sechser im Lotto sind schon ein paar 100.000 Euro oder wie viel. Aber gesund zu sein und dass ich wieder alles machen kann, ist noch viel wichtiger und wertvoller. Und das hat dieser Arzt gesagt, gell? Also das sieht man, wenn Gott für euch sorgt, das ist viel mehr wie aller Ruhm und Geld. Oder wenn deine Spülmaschine nicht kaputt geht, zum Beispiel, ist auch, wo der Gott den Fresser bedroht. Oder wenn deine Gefriertruhe wieder funktioniert. Oder deine Getreidemühle. Oder beim Semi, wir sind ja gerade beim Renovieren. Und immer da, wo wir größere Menge Material gebraucht haben, hat es ein Sonderangebot gegeben im Baumarkt, minus 20%. 20% von 1.000 Euro sind halt 200 Euro, gell? Und ich glaube, das ist auch ein Segen des Herrn. Hat der Semi auch gemerkt, hat er sogar gesagt, also kommt immer genau dann, wenn wir es brauchen. Oder Traktorversicherung. Ich habe eine sehr billige Traktorversicherung gehabt zur Sammelversicherung. Und neulich war dann Versicherungsfritze da und hat es nochmal günstiger gemacht, nochmal 100, 200 Euro im Jahr dann. Also man sieht einfach, Gott hat Möglichkeit, uns zu versorgen. Und in Offenbarungen der Endzeit, die wird kommen, das ist in Offenbarung der Bibel steht drin, da heißt es dann, wir werden nicht mehr kaufen können und auch nicht mehr verkaufen können, die das Mahlzeichen und Stirn unter der Hand nicht haben. Also irgendwann brauchen wir das Geld sowieso nicht mehr, wenn wir nichts mehr kaufen können, die wo wirklich Christen sind. Und dann sind wir angewiesen auf die Versorgung Gottes. Und dann ist Gott unsere Sicherheit. Und dann sorgt Gott, dass wir zu essen und zu trinken und die wesentlichen Dinge des Lebens haben. Letzter Punkt. Freiheit durch Gott. Bei Gott sind alle viele Dinge, was Finanzen, gerade anders zu wie es in der Welt ist. Gottes Prinzipien ist, dass wir Verwalter sind und das alles, was wir haben, letztendlich von Gott kommt, aber wir eines Tages mal Rechenschaft ablegen müssen. Und Verantwortung. Das ist ja eigentlich Verantwortung auch. Und geben ist seliger als nehmen, heißt es. In der Welt ist gerade umgedreht. Nehmen ist seliger als geben. Aber geben ist seliger als nehmen. Wenn du deine Bonbons herschenkst und so weiter, du hast Freude dran und Friede im Herzen ist doch viel wichtiger wie jetzt ein paar Euro dann. Saat und Ernte ist Gesetz Gottes. Der, wo sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Der, wo überreichlich sät, der wird überreichlich ernten. Und zuerst mal säen ist weniger haben. Die Saat weggeben kostet Geld. Aber wenn wir großzügig säen, dann werden wir auch großzügig ernten. Und in Sprüche 11, Vers 24, ne, das ist ja nicht, da ist einer, der ausstreut, der bekommt immer mehr und einer, der mehr spart als recht ist und es reicht ihm nur zum Mangel. Und es ist Gottes Gesetz letztendlich. Natürlich sollen wir sparen, aber nicht mehr sparen als recht ist. Wenn wir mehr sparen als recht ist, dann sind wir dem Götzen und dem Mammon verfallen. Aber wir sollen großzügig geben, sagt Gott in diesem Wort, und er wird uns den Mangel ausfüllen. Und Gott ist unsere Sorg und Sicherheit. Gott geht nicht pleite. Bei Gott gibt's keine Bankenkrise. Bei Gott gibt's keine Inflation. Bei Gott gibt's keine Enteignung, sondern er weiß Mittel und Wege, uns zu versorgen. Und abschließend möchte ich mit dem Spruch, das ist mein Lieblingsspruch, Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Wenn wir Gottes Segen haben, der macht uns reich, finanziell, aber auch emotional und geistlich, was noch viel wichtiger eigentlich ist. Und wir brauchen uns nicht abstrampeln. Wir sollen was tun und arbeiten. Natürlich, klar, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, klar. Aber wir können den Segen Gottes nicht vermehren. Und Gott möchte, dass er an erster Stelle ist. Und dafür möchte ich noch zum Schluss beten. Jesus, ich danke dafür, dass du uns Versorger bist. Danke, dass wir entspannt sein können, dass aller Reichtum von dir kommt, alles, was wir haben. Danke, dass du uns versorgst. Und danke dafür, dass wir dich sogar prüfen können, dass du uns das Angebot gemacht hast, dich zu prüfen, dass du die Schleusen des Himmels öffnest und dass du Mittel und Wege hast, jedem zu begegnen. Und ich bete da, wo Armut ist, wo Mangel da ist, dass du einfach hilfst, einfach diese Lücke zu schließen, dass du einfach finanziell da versorgst, wo Armut auch in Deutschland ist. Und ich bete einfach da, wo wir Probleme haben, wo wir dem Mammon nachgelaufen sind, danke dafür, dass du uns vergibst und dass wir einen Neuanfang machen können und dürfen. Und ich danke dafür für den Segen, den du uns gibst, dass du uns, dass dein Wille ist, dass wir auch materiell versorgt sind, dass wir Armen geben können. Und ich bitte dich, dass du uns einfach zeigst, wo wir was geben sollen, dass du uns einfach die Ohren und unser Herz berührst und dass wir von dem, ja, berührt sind, was dich auch berührt. Amen.